Willkommen auf der EduCouch. In diesem Podcast diskutieren wir mit visionären Menschen über digitale Bildung. Und die ist in Zeiten von Schulschließungen plötzlich in aller Munde. Lehrende und Lernende müssen jetzt neue digitale Wege finden und umsetzen. Wir versuchen in den nächsten Folgen dieses Podcasts herauszufinden, wie das funktionieren kann und welche Lehren wir aus der derzeitigen Situation für die Zukunft der Bildung ziehen können. Die EduCouch ist ein Format des Instituts für Digitales Lernen, dem Think Tank der digitalen Bildungsrevolution. In diesen Folgen mit freundlicher Unterstützung von Cornelsen.
Heute habe ich wieder einen ganz spannenden Interviewgast, nämlich meinen Namensvetter, aber nur beim Vornamen, Florian Sochatzi. Habe ich es richtig ausgesprochen?
Ja. Absolut, absolut. Perfekt. Die meisten Leute bauen noch ein K ein. Ist ganz selten, dass man das gleich weglässt. Sehr gut.
Ich habe geübt. Ich gebe es zu. Zweimal. Hi Florian, grüß dich. Ja, wie schön. Du bist ja auf wirklich vielen Hochzeiten unterwegs. Also gerade eben habe ich im Vorgespräch ja schon gelernt, du bist auch beim Schnapsbrennen bist du unterwegs. Du bist Geschäftsführer im Institut für Digitales Lernen und du bist strategischer Berater im Cornelsen Verlag. Wow, jede Menge. Und unser Thema ist heute ja, wie deine Kinder sinnvoll digital lernen, aber das Digitale haben wir in Klammern stehen. Warum in Klammern?
Warum in Klammern? Weil ich glaube, dass die digitale Welt uns auf gar keinen Fall aus der analogen Welt wegbringen sollte, sondern dass wir mit digitalen Hilfsmitteln auch wieder lernen sollten, die gute alte analoge Welt wieder besser zu verstehen. Ich glaube, dass das eine mit dem anderen Hand in Hand geht. Wenn ich also meine Zeit effizient nutze, habe ich danach wieder viel mehr Zeit zum Fußballspielen und in den Wald gehen.
Wie schön, ja. Ja, das ist schon mal ein super Einstieg, weil ich finde ja, also so wie ich es zumindest kenne, und ich bin jetzt ja kein Lehrer und habe auch begrenzt Einblicke in die Schule, aber wenn ich mich richtig erinnere, dann ist deine Frau Lehrerin und du hast zwei Kinder, stimmt's?
Das ist korrekt, ja. Und ich kenne natürlich ganz viele Lehrer, weil ich auch mal Lehramt studiert habe.
Ach, auch noch?
Ja, ja. aber nie im deutschen Schulsystem unterrichtet, fairerweise nur in Westafrika. Also von dem her kenne ich das deutsche Schulsystem nur aus intensiven Erzählungen.
In Westafrika, wie bist du da denn hingekommen? Also klar, mit dem Flugzeug, aber...
Mit dem Flugzeug, ja, wir waren ja halbes Jahr in Ghana und haben da unterrichtet, alle Fächer. Das hat sich zufällig so ergeben, weil wir die Direktorin dieser Schule kennengelernt haben.
Ach, wie schön, wie toll. Das war ja sicher eine ganz spannende Erfahrung, oder?
Eine ganz spannende Erfahrung, wenn man tatsächlich... nur ein einziges Unterrichtstool zur Verfügung hat, nämlich eine Tafel mit einer weißen Kreide, sonst nichts. Da muss man sich einiges einfallen lassen, da muss man sehr kreativ werden.
Und dann hast du gesagt, so geht's nicht weiter und hast das Institut für Digitales Lernen gegründet?
Nein, das hat mit der Afrika-Erfahrung tatsächlich erstmal relativ wenig zu tun, obwohl wir damals da auch schon einen Computerraum tatsächlich mit Sachspenden aus Deutschland eingerichtet haben. Toll. Das Institut für Digitales Lernen ist eindeutig eine Antwort auf das, ich sage es jetzt einfach mal so hart, wie es ist, auf das Versagen des deutschen Schulsystems und im Endeffekt des gesamten Bildungsumfeldes, wo wir gesagt haben, wir müssen eigentlich Dinge mal anders machen und sie ins 21. Jahrhundert überführen, weil das, was wir sehen, ist doch sehr stark im 19. Jahrhundert noch verankert.
Mhm. Und wenn jetzt Lehrer zuhören, dann höre ich ganz viel so, wow, starke These. Meinst du, Schulen und Lehrer wachen gerade auf?
Aufwachen weiß ich nicht, je nachdem, wie man Aufwachen definiert.
Ja.
Was gerade schon passiert, ist ein Umdenken hinsichtlich der grundlegenden Dinge von Schule, wo plötzlich Dinge auch funktionieren können und müssen, die vorher eher schwierig waren. Und auf einmal geht es doch. Allerdings sage ich immer, digitales Lernen ist nicht das, wenn ich irgendwie per Lernplattform Arbeitsblätter verschicke, sondern digitales Lernen ist ein in die Zukunft gerichtetes, kompetenzorientiertes, nachhaltiges Lernen, weit weg von, wir lernen nur Fakten auswendig und reproduzieren sie in einem Test, der dann eine soziale Selektion zur Folge hat, auf Grundlage dessen Leben organisiert wird. Also digitales Lernen hat was für mich ganz stark mit tatsächlich grundlegenden Änderungen von Lernen und Schule zu tun.
Okay. Wenn wir jetzt so ein bisschen auf unser Titel schauen, wie deine Kinder sinnvoll digital lernen, wie kriegt man das jetzt irgendwie zusammen? Also irgendwie bin ich jetzt gedanklich noch, also ich bin jetzt gerade, nee, noch gar nicht ganz, aber ich werde 37. Genau. Noch nicht.
Noch nicht.
Noch nicht.
Das ist wichtig. Ich bin 39.
Ehrlich? Das traust du dich zu sagen. Natürlich, ne? Genau. Also irgendwie bin ich jetzt noch tatsächlich so bei Tafel und Kreide, so wie du das gesagt hast, und Overhead-Projektoren, die ich auch noch so im Studium dann hatte. Naja, da kam dann auch schon ein bisschen Beamer dazu und so. Wie kriegen jetzt Eltern und auch Schule und Lehrer, ich weiß gar nicht, wie ich die Frage richtig konkretisieren soll, wie kriegen die denn den Sprung hin zwischen Kreide und hinzu, ich schicke es nicht per E-Mail, sondern was kommt denn danach?
Was kommt denn danach? Ja, ich glaube, wir müssen die Frage zunächst anders stellen. Ich glaube, die Frage lautet, was glauben wir, welche Kompetenzen und Skills werden wir und unsere Kinder in Gegenwart und Zukunft benötigen? Sind es die, für die wir immer noch ausbilden? Also sprich, auswendig, ich verspitze bewusst, auswendig lernen von Informationsbits, das macht keinen Sinn, weil die sind alle hier drin. Also sondern was werden wir denn brauchen? Ne? Wir werden eigenständiges Problemlösen brauchen. Wir werden Informationen evaluieren, statt sie anzuhäufen. Wir werden Phänomene kritisch hinterfragen müssen. Wir werden Arbeitsprozesse in Teams organisieren, digitale Tools hochwertig und sinnvoll verwenden. Das sind die Fragestellungen, die wir in Zukunft sowohl privat als auch gesellschaftlich als auch natürlich in Arbeitskontexten gebrauchen werden. Und wenn wir uns diese Frage stellen, leiten sich daraus die Tools ab, sozusagen. Wenn ich also überlege, wie kann ich einen Arbeitsprozess in einem Team gut organisieren, werde ich wahrscheinlich dazu kommen, dass ich eine Online-Dateiablage brauche, in dem kollaborativ Dokumente und Präsentationen erstellt werden. Dann werde ich wahrscheinlich ein Tool benötigen, um gemeinsam miteinander zu kommunizieren, ob das jetzt ein Chatweg ist oder ob das eine Videokonferenz ist. Ich werde also mir Tools suchen, um diesen Prozess zu organisieren. Das meine Ausgangsfrage war, wie kann ich ein Problem lösen im Team? Und darauf bauen sich dann die Tools auf, sozusagen. Also die Toolfrage ist immer eine nachrangige, wie ich finde. Es ist die Fragestellung lautet, warum mache ich was? Was tue ich und wie tue ich es? Und das Wie sind erst die Tools sozusagen. Und da gibt es ja heutzutage fantastische Tools. Es gibt tolle Seiten im Netz, wo man sich sehr gut informieren kann, wie man sowas verwendet. Zum Beispiel bei dir habe ich vorher nachgeguckt, dein Interview zum Thema digitale Konferenztools. Ja. Wenn ich das angucke, dann weiß ich nachher, was ich tun muss. Diese Informationen gibt es. Ich muss sie nur mit der richtigen Fragestellung triggern, um in dieses Thema einzusteigen, sozusagen.
Okay. Wenn jetzt ein Lehrer zuhört und oder zuschaut und sagt, jetzt bin ich aber neugierig, was gibt es denn da für Tools und für Webseiten? Hast du gerade so ein paar?
Genau. Ich mache nur ein paar ganz kleine Beispiele, weil die Angebote sind sehr, 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 sehr umfangreich. Also es gibt sozusagen von der Online-Fortbildung für Lehrer wie Digitalität und digitales Unterrichten von Philippe Wampfler bis hin zu den kleinen Kindern, ich habe einen 7-Jährigen zu Hause, der gerade anfängt, mit der Maus-App zu programmieren. Wir sind täglich in VR unterwegs, um uns Fragestellungen auszudenken. Zum Beispiel gestern waren wir im Sonnensystem und haben uns das Sonnensystem in VR angeguckt und haben danach mit Luftballons das Sonnensystem nachgebaut. Ich glaube, wir sollten jetzt diese Zeit nutzen, auch als Eltern, auch als Lehrer, die wir ja an vielen Stellen als Unfreiheit empfinden, auch die Freiheitskomponenten dessen wirklich zu sehen. Also, wir müssen diese Strukturen des Alltags, können wir gerade ignorieren. Wir können also uns die Fragestellung erlauben, was wollen wir, dass unsere Kinder zusammen mit uns erfahren, entdecken und erlernen. Also ich mache mal ein Beispiel, was gestern passiert ist. Ja. Gestern war ich am Küchentisch und habe die Brand 1 durchgeblättert, was man so macht. Ne?
Ja.
Der 7-Jährige kommt dazu und setzt sich neben mich. Und er stellt Fragen zu den Bildern, die er da sieht. Wir sehen gerade eine Google-Werbung zum Thema Datenschutz. Brand 1 ist ja Google-Datenschutz gerade voll in Werbung. Und er fragt, was genau macht eigentlich Google? Weil den Namen hat er schon mal gehört. Also wir öffnen zusammen die Google-Startseite und ich frage ihn, was willst du von Google wissen? Mal sehen, was die dazu zu sagen haben. Dann sagt er, ich will wissen, wie ein Gepard aussieht und wie schnell er laufen kann. Also wir googeln also Gepard am Handy. Und Google fragt uns, ob wir den Gepard in 3D ansehen wollen. Und ich denke mal, was ist denn das für eine Funktion? Die kenne ich ja noch gar nicht. Cool. Also wir nutzen die Augmented Reality Funktion zum Thema Gepard von Google. Was passiert? Plötzlich sitzt ein Gepard auf dem Küchentisch. Ja? Ja. Sohnemann ist komplett begeistert und wir wissen, wie das funktioniert. Also wir fangen an, zusammen zu überlegen, was man denn mit dieser Technik noch so anstellen könnte und fangen an zu recherchieren, mit welcher Technik man sowas auch selber umsetzen könnte. Dabei stellen wir uns gemeinsam die Frage, warum wir überhaupt irgendwas mit dieser Technik darstellen könnten und in welche Geschichte wir damit erzählen könnten. Es geht also in kürzester Zeit um Suchmaschinen, Geparden, Medienkompetenz, Umsetzung und Funktion von Narration. Alles davon nicht geplant, aber ganz wichtig, wir müssen lernen, solche Situationen zuzulassen. Weil meistens sind wir daheim, alle unsere hier Führungskräfte und wer auch immer hier zuguckt, sind alle wahnsinnig beschäftigt. Auch daheim können das Office nicht mehr trennen vom Privatleben, gucken die ganze Zeit darauf. Und die normale Antwort auch bei mir wäre gewesen, ist irgendeine Werbung, verstehst du eh nicht. Daraus wäre aber nichts entstanden sozusagen. Ja, und wenn ich solche Situationen zulasse und sage, komm, wir vergessen heute mal das Rechnen-Arbeitsblatt. Lass einfach mal liegen.
Ja.
Wir folgen heute einfach mal unserem Interesse und gucken, welche Fragestellungen auf dem Weg gehen. Das ist ja eine fantastische Freiheit. Und wie gesagt, das braucht ein bisschen Disziplin, dass man sich da selber vertraut und dass man das auch zulässt und dass man das Ding tatsächlich einfach mal sagt, heute ist 5, ich mach's jetzt, ich lege es in die Schublade und ich gucke es nicht mehr an.
Ja, genau. Also ist einfach so. Smartphone weg, ja. Also einfach mal
aufmachen und sich heute auf die Kids, die da zu Hause irgendwie eigentlich diese intrinsische Motivation zum Lernen haben, einfach mal zulassen.
Ja, wie cool. So. Und das erinnert mich jetzt tatsächlich an eine Situation aus meinem Studium. Also ich bin ja Business Coach und Impulsgeber für Unternehmer und für Führungskräfte. Aber ich habe mal Maschinenbaumechaniker gelernt, also wirklich eine Ausbildung gemacht.
Was Richtiges,
so richtig Handwerk und so. Toll. Genau. Und habe auch Maschinenbau studiert. Und in meinem Maschinenbaustudium habe ich gemerkt, das ist es alles nicht so richtig. Also ich sage immer ganz schön, rechnen kann ich, das Berechnen, das sollten vielleicht besser andere machen. Und da gab es so eine schöne Vorlesung, Mathematik 3 hieß die, drittes Semester. Und ich habe quasi nichts verstanden, also gar nichts. Und irgendwann hatte ich dann im vierten oder fünften Semester hatte ich dann Mechanik. Und dann habe ich verstanden, ach guck mal, das, was ich vorher in Mathe, und da ist auch wieder das, was du gesagt hast, ja auswendig gelernt habe, so führe ich den Beweis. Warum? Keine Ahnung, aber ich wusste halt, ich mache das so. Das habe ich aber auswendig gelernt. Das habe ich erst ein Jahr später gelernt. Ach, eigentlich geht es um eine Schwingung. Ach, ja, dann ist das ja irgendwie anschaulich und logisch. Das ist ein konnte mir aber keiner so wirklich ja sagen. Ne?
Auch Bildungssystem auch in die Universität rein und auch in der Schule. Wir entkoppeln Theorie und Anwendung. Ja. An vielen, vielen Stellen. Nicht immer natürlich, aber an zu vielen Stellen. Also Mathe habe ich in meiner gesamten Schulzeit nur an sehr wenigen Stellen verstanden, wofür ich denn das brauchen könnte. Heute verstehe ich es deutlich besser, aber dieser Anwendungsteil kommt wirklich, wirklich viel zu kurz und auch da können digitale Tools wirklich toll helfen, um auch Anwendungsfälle zu schaffen und tatsächlich anzuwenden.
Ja, okay. Ja, wie schön. Ich glaube, in die Tools, ich glaube, da können wir nicht wirklich tief reinsteigen, weil ich glaube, kannst du...
Wirklich super, super gut und einfach eine Google-Anfrage zum Thema Tools für Homeschooling etc. bringt einen da sehr, sehr, sehr weiter. Ich bin eher der Typ, der grundsätzlich darüber nachdenkt, warum wir das tun sollten. So,
ja, genau. Was ich eine schöne Frage...
Zwei Beispiele habe ich noch, weil wir sozusagen bei uns im Haus machen, die kann ich auch empfehlen. Der Cornelsen Verlag in Berlin hat tatsächlich auf seiner Startseite auch schon wirklich Angebote für Schüler, Lehrerinnen, Eltern zum Thema Lernen, alles kostenlos, wirklich, wirklich tolle Sachen dabei. Und vom Institut für Digitales Lernen haben wir gerade eine Corona-Sonderedition mit den verschiedensten Beteiligten im Lehr- und Lernprozess zum Thema, wie kann das eigentlich gut funktionieren, wie arbeitet ihr, Erfahrungswerte und so weiter. Da kann man einfach mal auf Soundcloud oder auf allen Apple, egal wo, nachhören. Da sind sehr, sehr sinnvolle Hinweise dabei.
Okay, cool. Ja, wie schön. Was ja ein sehr wertvoller Tipp ist, ne? Und ich finde das ja großartig, dass du wirklich bei der Frage vorne ansetzt. Also eigentlich erstmal dir die Frage stellst, welche Fragen müssen wir uns denn überhaupt stellen und welche Antworten müssen wir denn finden? Wenn ich jetzt gerade so denke, wir haben ja die Corona-Zeit, erzähle ich jetzt nichts Neues, und bei meinen Nachbarn nebendran, bei Nachbarn, die drüber wohnen, die haben beide 2 bzw. 3 Kids und die sagen, jo, jetzt Job, Homeoffice, Kinder ist gerade ein ganz kniffliges Thema und ich darf jetzt auch noch Lehrer spielen. Und ich habe mir dann überlegt, ich habe jetzt keine Kinder, aber ich habe mir überlegt, eigentlich ist das doch vielleicht auch ganz schön, weil so ein Kind kann doch sagen, guck mal, das hat mir Papa beigebracht und nicht der Lehrer oder so. Also eigentlich ist das doch vielleicht auch eine echt coole Situation.
Man muss die Chancen sehen, man muss natürlich erstmal auch zugeben, es ist echt schwierig, ja. Man ist kein, normale Eltern sind keine Lehrer. Sie haben gar keine Ahnung. Ich glaube, dass die Wertschätzung für den Lehrerberuf in diesen 4 Wochen exponentiell gestiegen ist, weil Leute endlich verstehen, es ist halt nicht nur irgendwie, alle schlagen das Buch auf, schreiben was in ihr Heft und dann gehen alle wieder nach Hause. Nee, da sind wahnsinnige soziale Skills dabei. Kinder haben gerade eben halt in dem Moment keinen Bock auf Mathe, wenn gerade Rechnen dran ist. Also wie mache ich? Also ich muss auch Motivationstrainer sein. Ich muss irgendwie Prozesse kontrollieren. Und wenn man sich dann vorstellt, da sitzen 30 davon vor mir, das ist natürlich eine Riesenherausforderung, aber trotzdem natürlich die Chance zu sagen, hey, lass uns darauf eingehen, dass wir jetzt als Familie diese Zeit verbringen und dass wir gemeinsam auch Dinge lernen. Das mit diesen Dinge gemeinsam lernen, meine ich auch ganz ernst, einfach auch mal als Elternteil zu sagen, hey, das, was du mich fragst, das weiß ich auch nicht. Aber wie ist denn der Weg, wie wir das jetzt gemeinsam rausfinden können? Wie können wir einen Weg zu dieser Information finden? Wie können wir sie verarbeiten? Wie können wir sie anwenden? Wie können wir vielleicht ein lustiges Projekt draus machen? Wir züchten zum Beispiel gerade Kristalle unten im Keller, weil es irgendwie so lustig ist. Das kann wahnsinnig Spaß machen, aber wie ich gesagt habe vorher, man muss sich darauf einlassen. Also man muss das wirklich zulassen, diese Situation, und sie auch als positiv wahrnehmen und dann gucken, was passiert.
Und schafft ja auch mehr Verbundenheit, oder? Zwischen Eltern und Kindern. Also ist ja eine extrem starke Bindung, die du beim Züchten von Kristallen oder beim Entdecken vom, was hast du vorhin gesagt, von Planeten.
Alles, ja. Also, das ist natürlich nur eine personalempirische Erfahrung, weil ich jetzt vor allem natürlich auf meine Situation anwenden kann. Aber wir haben noch nie so viel Zeit miteinander verbracht, weil normalerweise bin ich natürlich auch irgendwie auch so ein Arbeitstyp und auch viel unterwegs und so. Ja. Ich finde es gerade sehr, sehr intensiv, diese Zeit, die wir miteinander jetzt verbringen können. Und beide Kinder wollen nicht zurück in die Schule. Ich glaube, wir haben echt ein Problem, wenn das Ding nach Ostern wieder losgeht. Ich sehe da so eine zweite Eingewöhnungsphase vor uns.
Okay.
Ja.
Ja, was ja sehr, sehr spannend ist, ne? Weil ich glaube, auch für Unternehmer und Führungskräfte ist jetzt ein bisschen off-topic, aber für Unternehmer und Führungskräfte wird es wahrscheinlich auch so sein, habe ich schon so gehört, dass die Mitarbeiter, die gewöhnen sich gerade ans Homeoffice und sagen dann so, lieber Chef, in Zukunft nach Corona machen wir das ein bisschen anders. Ich komme 3-mal die Woche vorbei und 2 Tage mache ich Homeoffice. Ich finde es klasse.
Also da habe ich auch verschiedene Erfahrungen sozusagen. In unserem Institut war das eigentlich immer so. Also bei uns wir sind seit 10 Jahren vollständig digital auch im Backend sozusagen auch organisiert. Und da war immer klar, irgendwie, wenn jemand zu Hause bleiben möchte und es ist kommunikativ jetzt kein Problem, dann ist es überhaupt kein Thema. Das haben erstaunlich wenig Leute genutzt tatsächlich. Also die meisten Leute wollen auch diese soziale Komponente im Büro haben. Es gibt ein paar Leute, die es häufiger nutzen. Allerdings jetzt bei Cornelsen, das sind dann schon fast 1300 Leute und natürlich auch ein analogerer Anteil an Arbeit dabei, logischerweise für einen Verlag, der auch Bücher druckt. So.
Ja, klar.
Das ist natürlich auch nicht ganz so einfach. Allerdings die Erfahrungen, die ich mitbekomme, sind erstaunlich reibungslos. Also wir haben natürlich auch im großen Verlag eine digitale Infrastruktur, also mit Microsoft, Teams und so weiter, das ganze SharePoint etc. Ja, klar. Und es wurde bis dato nur sehr eingeschränkt genutzt und wird plötzlich sehr stark benutzt. Mhm. Und Leute merken das, was ich schon die ganze Zeit sage oder viele andere auch schon die ganze Zeit sagen, vielleicht muss man für dieses Meeting nicht irgendwie 20 Leute aus der Republik irgendwie dahin fahren, sondern man könnte die halbe Stunde tatsächlich auf Teams verbringen, dass es tatsächlich funktioniert.
Ja.
Und dass man kein schlechteres Ergebnis hat.
Ja.
Das wird hängen bleiben, da bin ich ziemlich sicher. Also, oder nein, ich hoffe es stark.
So. Ja.
Ja. Dass man Arbeitszeit auch anders organisieren kann.
Ja, und ich glaube, wenn wir nochmal den Bogen von da schlagen, so wie Kinder lernen können, dann glaube ich, ist das auch, oder sinnvoll lernen können, auch digital, dann ist das, glaube ich, auch da ein schönes Zeichen. Ach, guck mal, Papa, der ist gerade am Arbeiten, auch zu Hause, der hat jetzt gerade ein Online-Meeting, der fliegt nicht in der Welt rum, sondern auch das zahlt doch auf die Digitalisierung ein, oder?
Absolut. Also bis hin zu, dass wir natürlich auch gerade zusammen mit den Kindern lernen, wie digitale Live-Kommunikation funktioniert. Wir können also nicht zur Oma fahren und mit ihr reden. Das heißt, wir machen hier, das Einzige, was die Oma hat, ist halt WhatsApp. Das heißt, wir machen so einen WhatsApp-Video-Call. Und dafür gibt es auch Regeln. Und für diese, also es muss auf, alle müssen sich an diese Regeln halten.
Ja, magst du ein, zwei nennen?
Ja, ja, damit Kommunikation funktioniert. Also meine Kinder sind jetzt relativ klein, 7 und 5. Und wenn die was sehen, was spannend ist, laufen die natürlich weg mitten im Satz. Und reden irgendwie hinten in der Ecke weiter, was natürlich dann die Oma nicht, oder rennen zum Fenster, während irgendwie das Handy liegen bleibt und sagt, schau mal, Oma, da draußen ist Folgendes.
Ja, ja.
Das funktioniert natürlich nicht. Und die Oma ist frustriert und sagt, das macht überhaupt keinen Sinn. Dann sage ich so, wir halten uns jetzt mal an folgende Regeln. Ja. Diese Kamera, dieses Handy hat 2 Kameras. Eine nach vorne, da kann ich Sachen zeigen. Und eine nach hinten, da kann ich mich zeigen. Ah ja, okay, alles klar, wir halten uns mal an diese Regel. Wenn ich, ich muss dir was zeigen und dann das Ding umdrehen und irgendwie so machen. Dann
ja, logisch.
Ja, genau. Einfach ein paar Regeln, wenn man die einübt, dann kann es gut funktionieren. Und ich glaube auch, dass das bleiben wird, dass die Kinder dann irgendwie, wenn man halt mal nicht hinfahren kann, dann sagt man halt Sonntagnachmittag, irgendwie rufen wir mal die Oma an und zeigen ihr das Haus, das wir gerade gebaut haben. So, ne?
Ja,
aber dafür Regeln, die lernen wir gerade zusammen. Es gibt für Business-Meetings Regeln, wenn ich nicht rede, mache ich mein verdammtes Mikrofon aus, weil es krass nervt, wenn ihr hier ist und so.
ja, klar. Ja, dann ist halt alles zusammen. ja, ach, wie schön, ja, und wie spannend. Und das ist ja nochmal eine ganz andere Situation, wie man auch Handys und Smartphones einfach nutzen kann, nämlich viel sinnvoller auch, ne? Also, als nur dran rumzudaddeln und spielen, oder?
Ein Fenster in die Welt gerade.
Ja, eben. Ja, genau, wie schön. Und da kann man natürlich Kinder nochmal ganz, ganz anders mit einbeziehen und reingewöhnen, ne?
Neue Situationen. Gestern Abend, wir haben eigentlich so ein Firmen-Yoga und das fällt natürlich jetzt auch aus. Und unsere Yoga-Lehrerin macht das jetzt halt am Abend per Zoom. Und es ist schon 7:15, weil sie auch Kinder hat, das geht nicht anders. Und gestern 7:15 waren halt die Kinder einfach nicht im Bett. Und dann hat sie die Ansage bekommen, ihr dürft Yoga mitmachen, wenn ihr euch ordentlich aufführt. Und dann haben die Kinder tatsächlich eine Stunde komplett konzentriert und echt erstaunlich gut. Nämlich sie sind deutlich beweglicher als ihr 39-jähriger Vater. Muss man mal sagen, Yoga mitgemacht und waren danach total glücklich und sind vollkommen entspannt eingeschlafen. Wäre so nie passiert, ich würde nie eine Yogastunde mitnehmen, Leben nicht, aber kein Problem.
Aber so kann man das halt mal machen, ne? Ja, genau. Ja, wie schön. Was denkst du denn, wenn wir jetzt noch so den Sprung schaffen zwischen, also so ein bisschen in die Zukunft, zwischen Homeoffice jetzt so gerade und alle Möglichkeiten, die sich bieten, Chancen, dieses Miteinander einfach zwischen Kinder, Familie, Eltern, Großeltern und so weiter. Wenn wir da ein bisschen weiter nach vorne gucken, 5 Jahre, 10 Jahre, 20, was vielleicht ein ganz geeigneter Zeitpunkt ist, wird sich das weiter quasi, also wird Homeoffice weitergeführt werden, möglicherweise, und wird dadurch auch Homeschooling weitergeführt werden? Wird sich das verlagern von der Schule, also quasi als Institution, da gehe ich hin oder bringe meine Kinder hinzu, wir lernen das 2 Tage zu Hause und gehen nur noch 3 Tage in die Schule, sowas?
Ja, das fällt mir gerade schwer einzuschätzen, weil das, was gerade passiert ist, habe ich auch nicht kommen sehen, dass das überhaupt passieren könnte. Ich mache mal ein Beispiel. Im Institut arbeiten wir seit 2 Jahren an einer Schule in virtueller Realität. Sieht ganz anders aus als eine normale Schule, ist viel stärker thematisch organisiert, ist auf so Inseln kollaborativ organisiert, ist, macht den sozialen Lernprozess deutlich stärker als das, was in der Schule ist, weil meistens simulieren wir soziale Lernprozesse ja in Schule eher, als dass wir sie tatsächlich durchführen.
Ja.
Ich glaube, dass das Thema VR, wenn du diese Zeitspannen ansprichst, nochmal vollständig neue Möglichkeiten ergeben wird, weil wenn ich tatsächlich mich mit einem Avatar-Körper in Räumen gemeinsam treffe und da Dinge erleben kann und so weiter, das ist natürlich noch was völlig anderes, als wenn ich meine WhatsApp-Kamera anhabe. Also was wirklich vollkommen anderes.
Ja.
Und ich glaube auch, dass Industrie und Wirtschaft diese Möglichkeit, die es ja schon gibt, es arbeiten schon Leute an VR-Prototypen in der Automobilindustrie, in VR-Räumen, das gibt es schon, das ist natürlich kein Massenphänomen noch. Mir fällt absolut kein Argument ein, warum das nicht kommen sollte. Es spart wahnsinnig viel Zeit. Es kann deutlich effizienter organisiert sein, weil wenn ich mir meine Realität selber bauen kann, kann ich da Dinge einbauen, die die Realität einfach schlicht und ergreifend nicht zur Verfügung stellt.
Ja.
Die Technik ist inzwischen, ich habe hier gerade eine Quest rumliegen, eine Oculus Quest, eine Standalone-Brille, für die ich keine Tracking-Box und keinen Gaming-Rechner brauche und die kostet irgendwie 400 Euro und ich schalte sie an, sie ist sofort an. Es ist wirklich inzwischen gut, wenn da noch ein paar Sprünge Richtung Auflösung und Geschwindigkeit kommen, wird VR garantiert eine Möglichkeit und eine Lösung werden, Arbeitsprozesse, Gesellschaftsprozesse, gemeinsame Spielprozesse etc. nochmal ganz anders und neu zu denken, als das jetzt in der Fläche so passiert.
Ja, ja. Was ja schön ist, ne? Wenn du sagst, dir fällt gar kein Argument ein, warum es nicht so sein sollte. Also die Antwort gefällt mir.
Naja, ich kenne die Argumente, aber ich glaube nicht, dass sie auf die Zeit schlagen werden. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. So,
ja, ja.
Ich glaube eben nicht an die soziale Vereinsamung, wenn ich sozial agiere.
Ja.
Weil soziale Interaktion hat nichts mit einem Körper zu tun, sondern was mit dem Geist. Ja. Und mit Kommunikation und mit Sprache und mit Bewegung. Ja. Und ich finde es eher sekundär, ob ich tatsächlich, nein, ich will das nicht abschaffen, dass sich Leute mehr sehen oder so, aber sich ganz bewusst zu gewissen Dingen zu treffen und die dann wirklich sozial zu organisieren, sozusagen.
Ja.
Und in einem 0815-Meetingraum den ganzen Tag zu sitzen, ist kein sozialer Prozess.
Nee.
Das ist fürchterlich.
Ja, das stimmt. Ja, ja. Und wenn es kein Fenster gibt, hat man auch noch den Mief von den letzten 2 Stunden von vorher. Also das ist, Spaß macht das nicht. Das ist ein Klassenzimmer auch so, oder?
Dass das jemand unbedingt behalten möchte.
Nee, manchmal nicht. manchmal nicht, das kenne ich. Ja, was ja eine schöne Einschätzung ist, was denkst du oder kannst du es einschätzen, dass du sagst, vielleicht 5 Jahre, 10 Jahre, dass sowas eher Realität wird oder kleben wir doch noch zu sehr an Kreide und Tafel?
Also für die Arbeitswelt kann ich mir die Spanne von ein paar Jahren als zumindest weit verbreitete Alternative vorstellen. Mhm. Schule hat per Definition und per System einen extrem starken Zeitpuffer. Okay. Also technische und gesellschaftliche Entwicklungen passieren in Schule immer extrem zeitverzögert. Also Schulen fangen jetzt gerade an, Tablets zu kaufen. So, Das wird die Wirtschaft und die Gesellschaft vor 10 Jahren gemacht.
Ja.
So, ja, und kriegen jetzt Internet im Schulgebäude.
Ja, das ist verrückt, ja. Ja, jetzt, wo sich durchgesetzt hat, ne, kann man investieren.
Genau, also diesen Puffer muss man, und der Puffer, da sind alle dran beteiligt, das ist das System an sich, das sind die Kultusverwaltungen, das ist das föderale System, das ist die Bildungsindustrie, das sind die Eltern, die nur das alte System kennen und sich kein neues gut vorstellen können und so weiter. Alle zusammen halten dieses System sehr, sehr stabil. Darum wird es da sicherlich länger dauern. Ich könnte mir vorstellen, dass es gewisse Player in der Wirtschaft gibt, die das Potenzial natürlich jetzt schon sehen und es auch möglicherweise auf Bildung übertragen. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass, also ich mache jetzt ein wildes Beispiel, dass es nicht mit Fakten belegt, dass es das geben wird, aber ich könnte mir vorstellen, dass Facebook sagt oder Google sagt oder Apple sagt, wir machen die VR-School und wir machen sie global und wir bieten einen Abschluss an.
Ja.
Außerhalb der Bildungssysteme.
Ja.
Wir sprechen vorher mit der Wirtschaft und sagen, würdet ihr so eine Art von Abschluss anerkennen? Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass einige Player sagen würden, ja, das ist klar, sicher. Das, was sie mir gerade gezeigt haben, würde mir als Einstieg auch reichen.
Ja.
Das ist ein bisschen eine wilde These, das gebe ich zu, ja. Aber ich halte es für denkbar.
Ja, stimmt, gebe ich dir recht, ja. Vielleicht ist es gar nicht so wild, vielleicht für den Moment noch, aber vielleicht in 5 Jahren sagen.
Ja, im Moment sind wir uns nur so unter Kultusverwaltungen werden staatlich approbierte Abschlüsse gegeben, die dann zu einem Studium erlauben, dass ich dann mit einem staatlich approbierten Abschluss.
Ja.
Vielleicht sagt der Arbeitgeber, eure staatlich approbierten Abschlüsse, die Leute, die ihr mir da rausbringt, ich nehme mal eine Alternative.
Ja.
Ja. Ich war ja auch lange Uni-Dozent und die digitalen Skills, die ich bei Studenten da gefunden habe, die waren teilweise zwischen abenteuerlich und nicht vorhanden. Das muss man einfach klar so sagen, ja.
Ja.
Ja, klar, wenn ich mein Handy bin, irgendwie in Insta-Story kann ich irgendwie schon durchdatteln, aber als Arbeitsinstrument irgendwas verwenden war teilweise schon also mehr als dünn.
Ja.
Also verrückt bin, von wegen Digital Native, ja nix.
Nee, nee, ja. Ja, das stimmt. Ja, gebe ich dir recht. Und das ist, ja, das ist nochmal eine spannende Theorie. Vielleicht nochmal kurz an unsere Zuschauer, wenn Fragen an Florian sind, dann einfach in den Chat reinposten und dann können wir gleich mal gucken, ob was reinkommt. Florian, haben wir irgendwas ausgelassen? Gibt es irgendwas, wo du sagst, das ist ein bisschen zu kurz gekommen oder da möchte ich noch ganz gerne irgendwas loswerden?
Nein. Ich habe immer so ein Standardplädoyer.
Bitte.
Einfach mal mutig sein und Dinge ausprobieren. Sie können nur schief gehen. Das ist aber nicht so schlimm. Einfach in die Dinge reinhüpfen. Mit Spaß, Freude und Neugierde ausprobieren. Das halte ich immer für ein sehr, sehr gutes Vorgehen. Wir Deutschen haben ja da so vorsichtig formuliert, so einen Hang zur Vorsicht. Es könnte ja schief gehen.
Ja, und vorsichtig formuliert, einen Hang zur Vorsicht. Genau.
Es können ja alle gut gehen und darum probieren wir es auch gleich noch nicht aus, weil da müssen wir ja vorher 1000 Dinge bedenken und bevor wir die 1000 Dinge alle bedacht haben, ist das Thema auch schon wieder vom Tisch und so weiter. Einfach ausprobieren, einfach mutig sein und das gilt für die digitale Welt und für die analoge Welt und so können wir gemeinsam eine Gesellschaft und damit auch eine Schule der Zukunft gestalten.
Sehr schön, vielen Dank dafür. Abschließend noch meine Frage. Hast du noch so 3 Hacks für, normalerweise sage ich immer, Unternehmer und Führungskräfte? In dem Falle sage ich auch Unternehmer und Führungskräfte, füge aber hinzu Eltern, die gerade zu Hause sind und sagen, Frau ganzen Tag zu Hause, ich einen ganzen Tag zu Hause oder andersrum, Kinder einen ganzen Tag zu Hause, wie kriegen wir das jetzt noch hin? Irgendwie nervt das alles, irgendwie ist das schwierig, jetzt auch noch Homeschooling. Hast du da so aus deiner Erfahrung vielleicht auch so 3, die so konkret, Hashtag konkret anwendbar sind?
Ich probiere mal, ich habe vorher auch schon ein paar Dinge genannt.
Ja.
Sich ganz bewusst Zeitfenster für gewisse Dinge nehmen und sonst nichts tun, ist, glaube ich, wirklich wichtig. Die nächste halbe Stunde kochen wir zusammen und wir machen sonst nichts. Es läuft kein Fernseher, es läuft kein Handy, es läuft kein gar nichts. Dann kann man sich aufeinander einlassen. Wie gesagt, die Freiheit nutzen, die uns die Unfreiheit gibt und sie als Chance und Möglichkeit sehen. Die digitalen Tools so nutzen, dass sie effizient, spannend und schön sind, um nachher wieder mehr Zeit für andere Dinge zu haben. Das sind was sehr lange Hashtags, aber was besser ist nicht eingefallen.
Das macht nichts. Nee, alles bestens. Super. Prima. Dann danke ich dir ganz, ganz herzlich für das Gespräch.
Hat Spaß gemacht.
Ja, stimmt. Dankeschön. Die Zeit ist schnell rumgegangen.
33:55, verrückt.
Ja, Wahnsinn, oder? Ja, so ist das.
Alles über eine halbe Stunde ist zu lang.
Das war's mit der EduCouch. Wir bedanken uns beim Cornelsen Verlag für die freundliche Unterstützung dieser Ausgabe. Bis zum nächsten Mal.